Danke dir, Petra. Ja, mein Name ist Benjamin Liebelt. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich freue mich, euch heute hier zu sehen, heute Morgen, dass wir jetzt zusammen jetzt auf Gottes Wort hören und schauen, was er uns heute in unserem Leben, in unserer Situation, mit dem, wie wir heute hierher gekommen sind, mit unseren Gedanken und was uns die letzte Woche beschäftigt hat, hier sind und was er uns dazu zu sagen hat. Ich möchte, bevor wir uns gemeinsam mit dem Text befassen, zusammen beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir, dass du jeden hierher geführt hast und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst und uns zeigst, was du uns zu sagen hast, was du mit unserem Leben zu tun hast. Amen. Wie Petra schon gesagt hat, befinden wir uns in der Predigtreihe Jesus, er kam, sah und liebte. Und wir wollen uns in dieser Reihe die Frage stellen, wer war dieser Jesus? Was war das für eine Person? Was war das für ein Mensch, der so berühmt geworden ist? Eine Person, die in der ganzen Welt bekannt ist. Was hat er getan? Und die noch viel wichtigere Frage, was hat dieser Jesus mit meinem Leben zu tun? Vor 2 Wochen haben wir diese Predigtreihe gestartet und ich lade euch ein, auf unserer Homepage die Predigt nachzuhören. Wir haben an den Anfang geschaut, an die Weihnachtsgeschichte. Jesus, der von Gott geschickt wird in diese Welt als ein Kind. Und wir haben dort auch über Erwartung gesprochen, die Erwartung der Menschen damals, dass Gott einen Retter schicken wird. Ein Retter, der sie endlich aus dem Leid, aus dem Schmerz, den sie erfahren in ihrem Leben, befreit. Und dann kommt dieses Baby in diese Welt, Gottes Sohn, Jesus, und er wird bestätigt als der Retter, der die Erwartung jetzt erfüllen wird. Das Thema für heute lautet Jesus, wahrer Mensch. Wir haben gesehen, dass Jesus Gottes Sohn ist, der in diese Welt kommt. Und wenn wir die Geschichte von Jesus lesen in den Evangelien, dann sehen wir, dass er oft Menschen begegnet, die ihn fragen, wie kann ein Mensch, den ich doch hier sehe vor mir, wie kann er Gott sein? Und wir wollen heute den Spieß umdrehen und fragen, wie kann ein Gott, der so groß ist und so mächtig ist, dass er die Welt erschaffen hat, wie kann er sich klein machen und Mensch werden? War Jesus wirklich bereit, sich sozusagen auf unsere Ebene runter zu bewegen und das zu durchleiden, was wir erleben? War Jesus wirklich ein Mensch? Petra hat den Text vorhin vorgelesen und wir wollen jetzt gemeinsam Vers für Vers durchgehen und schauen, was der Text uns zu dieser Frage zu sagen hat. Und wir lesen nochmal die ersten beiden Verse. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und er wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Jesus wurde als dieser Retter von Gott geschickt bestätigt und jetzt befinden wir uns in einer Szene, die bevor Jesus anfängt in Israel herumzuwandern und zu predigen und Wunder zu tun, bevor dem alles, dass er von Gott in die Wüste geschickt wird. Und ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von einer Wüste. Und ich möchte euch einladen, dieses Bild mal auf euch wirken zu lassen. Was macht das mit euch? Was für Assoziationen kommen euch da in den Sinn, wenn ihr diese Wüste vor euch seht? Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal in einer Wüste war. Wenn ich an Wüste denke und dieses Bild sehe, dann denke ich an einen Ort der Entbehrung. Ein Ort, wo kaum bis kein Leben zu finden ist. Auch ist die Wüste irgendwie nicht schön. Es ist jetzt nicht so wie die Sahara mit den Dünen, die schön anzusehen ist, sondern wir finden hier einfach nur Geröll und Stein. Es ist ein Ort der schier unendlichen Weite, wo nichts ist. Auch gleichzeitig ein Ort der Gefahr, wo man, wenn man da hingeht und nicht gut vorbereitet ist, kein Wasser hat, es auch den Tod bedeuten kann. Ich schaue sehr gerne Dokumentationen und ich bin immer sehr beeindruckt davon, wie Pflanzen und Tiere in einem solchen Ort überleben können. In der Bibel finden wir die Wüste in verschiedenen Kontexten wieder. Und auch hier ist die Wüste auch ein Ort der Gefahr, ein Ort, wo die Entbehrung, wo die Sehnsüchte ans Licht kommen. Gleichzeitig finden wir aber auch die Wüste als einen Ort der Begegnung mit Gott. Ein Ort, wo nichts ist. Keine Pflanze, keine Blume, keine Ablenkung, kein Smartphone, keine Bücher, keine Arbeit, keine Freunde, sondern man ist ganz allein. Alleine mit sich selber, mit den Gefühlen, die man hat, mit den Gedanken, die man hat. Man ist alleine mit sich und seinem Gott. Im Alten Testament ist über viele Bücher die Geschichte von dem Volk Israel mit Gott beschrieben. Und das Volk Israel wurde versklavt von den Ägyptern und Gott hat sie befreit und er hat sie in die Wüste geschickt. Er hat einen Plan mit diesem Volk. Er will an diesem Volk zeigen, wie mächtig er ist und wie groß seine Liebe zu den Menschen ist. Und dieses Volk verbrachte 40 Jahre in der Wüste. Und wenn ihr mal schaut auf den Bibeltext, den wir gelesen haben, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Und diese Parallele ist kein Zufall, das wird uns in dem Text jetzt noch häufiger begegnen, dass es eine Parallele gibt zwischen Jesus, der hier sich in der Wüste aufhält, und dem Volk Israel, das Gott auch in die Wüste führt und dort Gott begegnet. Was können in unserem Leben Orte sein wie diese Wüste? Was können in unserem Leben diese Wüstenzeiten sein? Orte, wo nur wir sind mit unseren Gedanken, mit uns selbst. Ich habe das Gefühl, dass es in unserer Zeit sehr schwer ist, einen solchen Ort zu finden. Einen Ort, wo keine Ablenkung ist, sondern nur ich mit meinen Gedanken. Wo es egal ist, welchen Status ich habe, ob ich beliebt bin, was ich alles erreicht habe, sondern wo nur ich bin. Mit den Gefühlen, die ich habe. Und es wird ruhig. Beziehungsweise, wenn man es mal schafft, mir geht es so, wenn alles ruhig ist und wirklich mal nichts ist und ich diesen Raum finde, dann geht in meinem Kopf richtig viel los. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und alles, die Gedanken strömen durch meinen Kopf. Und wenn ich das aushalte, nach ein paar Minuten wird es ruhiger. Und ich lade euch das ein, auch mal zu versuchen, innezuhalten und dann zu spüren, seinen Körper zu spüren, was für Sehnsüchte ich habe, was für Bedürfnisse ich habe. Und ich spüre die Schmerzen vielleicht in meinem Körper, den Druck der Aufgaben, die jeden Tag auf mir lasten. Ich spüre vielleicht die Sorge um meine Kinder, um die Zukunft. Was fühlst du, wenn du mal zur Ruhe kommst? Welche Gedanken kommen dann in dir hoch? Jesus begibt sich in die Wüste 40 Tage lang und isst dabei nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Gedanken sich sehr viel darum gekreist haben, was alles auf ihn zukommen wird. Das Leid, dass er verraten wird, dass er geschlagen wird, dass er gekreuzigt wird, dass er unfassbare Schmerzen erleiden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch Angst hatte. Wir wissen nicht genau, was in ihm vorging, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass er seinen Weg vor sich sieht, den er zu gehen hat, den Gott mit ihm vorhat. Und dann kommen ihm diese Gedanken in den Kopf. Und er begibt sich aber bewusst in diese Situation, in diese Wüste, und Gott schickt ihn in die Wüste, um sich darauf vorzubereiten, auf diese Zeit, um mit Gott in Beziehung zu treten, in der Stille. Und dann taucht auf einmal der Teufel auf. Und er beginnt, Jesus zu versuchen. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wenn du an den Teufel denkst, ob du da an ein Wesen denkst mit roten Hörnern. Wir wissen jetzt hier aus der Stelle nichts von der Gestalt vom Teufel. Was wir aber hier raushören, ist, auf was für eine Art und Weise er kommuniziert und was sein Ziel ist. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen, und wir gehen zu der ersten Versuchung. In die Verse 3 und 4 heißt es, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Wo setzt der Teufel als erstes an? Beim Hunger. Ich meine, wenn man 40 Tage nichts gegessen hat, da hat man dementsprechend Hunger. Ich habe selber noch nicht 40 Tage lang gefastet und nichts gegessen, aber ich glaube, ihr kennt das auch, dieses Gefühl, wenn man schon lange nichts gegessen hat und der Bauch fängt an zu grummeln, es tut vielleicht schon weh und man kann nur noch an den Döner denken oder an die Pommes und alles andere sonst verblasst. Und genau in dieses Gefühl des Hungers, der Sehnsucht, der Entbehrung, spricht jetzt der Teufel. Und es ist vielleicht erstmal eine leise Stimme, die dann immer lauter wird. Du bist doch Gottes Sohn. Mach doch aus den Steinen Brot, du kannst es doch. Mach deinem Leiden ein Ende. Wieso nimmst du das auf dich? Wieso quälst du dich? Nimm doch den offensichtlich einfachen Weg und mach einfach aus den Steinen Brot. Zeig doch allen, wie mächtig du bist. Nutze doch deine Macht für dich. Und Jesus könnte das auch tun. Der Teufel setzt hier an dem offensichtlichen Mangel an und fordert Jesus dazu auf, seine Macht für seine Zwecke zu verwenden. Doch Jesus widersteht dieser Versuchung und er antwortet, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und wir wollen uns jetzt näher diese Antwort von Jesus anschauen, weil sie uns einen Hinweis darauf gibt, worin diese Versuchung vom Teufel besteht. Und Jesus zitiert hier einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Und auch bei den nächsten zwei Versuchungen werden wir merken, dass Jesus immer wieder ein Zitat nimmt aus dem Alten Testament. Immer wieder aus einer Situation zwischen Gott und dem Volk Israel in der Wüste. Und wir wollen zusammen reinschauen in die Geschichte, aus dem dieses Zitat genommen wurde, aus dieser Parallele. Und in dieser Geschichte, aus diesem Vers, geht es darum, dass Gott eben diesen Plan hat mit dem Volk Israel. Er hat seinen Plan, seine Macht, seine Liebe an diesem Volk für die Welt, für die Menschen zu zeigen. Und er führt sie in die Wüste aus der Sklaverei, aus Ägypten hindurch, um sie hinzuführen an ein Land, was er für sie versprochen hat, dem verheißenen Land. Und diese Wüstenzeit ist eine Zeit für das Volk der Vorbereitung. Eine Zeit, wo sie sind und ihr Gott, ihre Sehnsüchte, ihre Entbehrung und ihre Beziehung zu Gott. Und sie wird dort auf die Probe gestellt. Und so ist das Volk in der Wüste und es kommt dazu, dass das Essen ausgeht. Und sie haben Hunger und sie fangen an, wütend auf Gott zu werden und sie sagen, wieso hast du uns hierher geführt? Wieso hast du uns aus dem Land Ägypten geführt? Ja, wir waren zwar versklavt, aber wenigstens hatten wir was zu essen. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Lass uns einfach nach Ägypten zurückgehen. Lass uns den einfachen Weg gehen. Da hatten wir wenigstens genug zu essen. Das ist die Parallele. Und Jesus durchlebt das, was das Volk damals erlebt hat. Er erlebt diesen Hunger, diese Sehnsucht nach etwas zu essen, diese Entbehrung. Und dann taucht diese Stimme auf. Wieso machst du das? Wieso nimmst du das Leid auf dich? Nimm doch den einfachen Weg und mach aus den Steinen dir etwas zu essen. Aber Gottes Plan war es mit Jesus, dass er in dieser Wüste ist, dass er dieses Leid, diese Not, die auch die Menschen erlebt haben, dass er sie selbst erleidet. Gottes Plan war es mit Jesus, dass er leidet, dass er Not leidet und dass er anderen damit dient. Dass er in seinem Leben Leid erfährt, dass er verraten wird und dass er schlussendlich am Ende am Kreuz stirbt, damit die Menschen gerettet werden. Seine Mission. Er ist auf die Erde gekommen, um die Menschen zu retten. Und Gottes Plan, Gottes Weg sah dieses Leiden vor. Und Jesus stellt sich hier in die Tradition der Menschen, des Volkes Israel, die durch die Wüste gehen müssen, die die Entbehrung auf sich nehmen müssen. Aber er vertraut Gott. Und er weist den Teufel zurück, sagt, nein, ich nehme nicht den einfachen Weg. Und er murrt nicht. Und er verhält sich so, wie sich das Volk Israel eigentlich hätte verhalten sollen. Er vertraut Gott, dass Gott ihn versorgt. Und er hält daran fest, auch wenn es Leid bedeutet. Schauen wir auf unser Leben. Was sind Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, dass Gottes Wille, sein Wunsch für dein Leben ein Weg ist, der manchmal gar nicht so einfach ist? Und eine Stimme, die auf dich einredet und dir sagt, nimm doch lieber den einfachen Weg. Ein Beispiel, es könnte sein, dass es ums Thema Lästern geht. Gottes Wunsch ist es, das lesen wir in der Bibel, dass wir nicht schlecht über jemand anders reden sollen, weil wir alle geliebte und geschaffene Kinder von Gott sind. Was ist aber, wenn du auf deiner Arbeit, in der Schule, in deinem Studium mit deinen Freunden zusammenstehst und sie fangen an, über eine andere Person schlecht zu reden? Bist du dann derjenige, der aufsteht und sagt, halt, stopp, so nicht? Oder sagst du lieber gar nichts, weil du Angst hast, dass sich das Lästern, weil sich diese negative Stimmung auf dich überträgt? Weil du Angst hast, nicht mehr dazu zu gehören? Den einfachen Weg zu nehmen, einfach nichts zu sagen oder sogar mitzumachen? In welchen Bereichen fällt es dir schwer, nach Gottes Geboten, nach seinem Wunsch, wie wir leben sollen, zu leben? Und wo werden die Stimmen in dir laut, die dir sagen, es doch selbst in die Hand zu nehmen, den einfachen Weg zu gehen? Und wenn wir auf diese Situation schauen und das, was der Teufel hier macht, dann sehen wir, dass er ganz geschickt unsere Sorgen und unsere Nöte, unsere Sehnsucht ausnutzt, sie aufgreift mit dem Ziel, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Dass wir Gott, der unser Zentrum in unserem Leben ist, der einen Plan mit uns hat, aus diesem Zentrum zu vertreiben und unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Das ist die erste Versuchung, die wir hier lesen. Mach es selbst, nimm den einfachen Weg, anstatt auf Gott zu vertrauen. Schauen wir uns die zweite Versuchung an. Die Verse 5 bis 8. Dort heißt es weiter, dass der Teufel ihn auf eine hohe Stelle führt und er zeigt ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche dieser Erde. Und er sagt, all diese Macht und all diese Herrlichkeit gebe ich dir. Zack, du kannst sie sofort haben. Das, was sowieso dein Plan war, die Welt zu retten, dass alle Kinder Gottes sind und in Gottes Reich aufgenommen werden, das gebe ich dir jetzt mit einem Schnips. Und dieses Ganze am Kreuz sterben und das Leiden, brauchst du alles nicht. Das Einzige, was du machen sollst, ist, bete mich an. Während die erste Versuchung noch in der Wüste stattgefunden hat, führt ihn der Teufel jetzt auf einen hohen Ort. Und er zeigt ihm alle Reiche dieser Erde. Komm, ich gebe dir alles. Nimm es einfach. Das Einzige, was du tun musst, ist, bete mich an. Und wir schauen wieder auf Jesus' Antwort. Und er zitiert hier wieder aus dem Alten Testament, wieder aus dem 5. Buch Mose. Und er sagt, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und auch hier wollen wir wieder in diese Parallelstelle schauen, um zu verstehen, wo der Teufel hier bei Jesus ansetzt, was die Versuchung ist, was der Kern ist der Versuchung des Teufels. Und wir gehen zurück wieder in die Geschichte Israels in der Wüste. Und sie sind in der Wüste und dann kommt dieser Moment, wo sie die Nähe von Gott nicht mehr spüren. Sie fühlen es nicht mehr so. Sie fühlen nicht mehr, dass Gott sie führt. Gott ist irgendwie weit weg. Und es beginnen in ihnen wieder die Stimmen, die Zweifel. Wo ist denn Gott? Ist er überhaupt da? Die Zweifel an Gott. Und was tun sie? Sie schmelzen all ihr Schmuck zusammen und sie bauen sich ein goldenes Kalb. Sie bauen sich einen Gott, den sie anfassen können, der ihre Sehnsucht nach Nähe, nach jemandem, der sie führt, stillt. Und sie beten dieses Kalb an. Und sie brechen damit das Gebot an Gott, indem sie Gott verlassen und dieses Kalb in die Mitte stellen ihres Lebens. Kommen wir zurück wieder zu Jesus. Jesus ist in der Wüste mit seinen Gedanken, mit seinen vielleicht seinen Sorgen und Ängsten vor seinem Weg, der auf ihn zukommen wird. Und er weiß auch, dass es, wenn es zu dem Punkt kommt, wo er gekreuzigt wird, es einen Moment gibt, wo Gott ihm nicht nah sein wird, wo Gott ihm fern sein wird, wo er hier auf der Erde ist und Gott nicht bei ihm. Und in diese Gedanken kommt jetzt der Teufel und setzt ihm weitere Gedanken in den Kopf. Mach es dir doch nicht so schwer. Wieso nimmst du das denn auf dich, das ganze Leiden und so? Komm, ich gebe dir das alles. Hier, du musst nur mich anbeten. Und wieder setzt der Teufel genau da an, wo die Ängste, wo die Sehnsüchte sind, wo es schwer ist. Und er bietet den vermeintlich einfachen Weg an. Ein Weg aber, der die eigenen Bedürfnisse, die Sehnsucht nach Nähe, nach einer Führung in den Mittelpunkt stellt und Gott völlig außer Acht lässt. Du brauchst Gott nicht. Aber Jesus weiß, dass er die Herrschaft über die Welt, dass er die Rettung der Welt nicht damit erlangt, indem er seine Macht ausnutzt, indem er sie einfach an sich reißt. Nein, nur durch sein Leiden, durch den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, durch seinen Tod am Kreuz ist das überhaupt möglich. Nicht durch Macht, sondern dass die Menschen sich frei entscheiden können, diese Rettung anzunehmen. Nur so können die Menschen zu Gott kommen und in sein Reich treten. Aber der Weg, um das möglich zu machen, besteht aus dem Leiden. Wie geht es dir in den Situationen, wo du dich weit weg von Gott fühlst? Wo du seine Nähe nicht mehr spürst? Oder von wem lässt du dich leiten in deinem Leben? Was ist dein Kern, was ist dein Ziel in deinem Leben? Das Volk Israel hatte den sehnlichsten Wunsch, einen Gott zu haben, den sie anfassen können, der direkt bei ihnen ist. Und sie stellten dieses Bedürfnis an erste Stelle und machten es zu ihrem Gott. Was ist dein Fokus in deinem Leben? Worauf baust du? Wofür lebst du? Ist es deine Karriere? Ist es die Anerkennung, nach der du dich sehnst, deine Familie? Und diese ganzen Dinge, auch die, diesen Wunsch, den das Volk hatte, Gott nahe zu sein, es sind in erster Linie keine schlechten Dinge, sondern es sind alles Dinge, danach, nach denen wir streben können. Das Problem ist nur, wenn wir alles andere sonst aus den Augen verlieren, wenn wir Gott aus den Augen verlieren und uns nur darauf fokussieren, auf unsere Karriere und alles darauf setzen und alles andere außer Acht lassen, erfüllt das uns? Schafft es gesündere Beziehungen? Sorgt es wirklich für Frieden? Und auch hier stellt sich Jesus in die Tradition der Menschen und er durchlebt das, er spürt dieses Leib. Aber anders als das Volk Israel entscheidet er sich für Gott und er behält Gott im Fokus, Gottes Plan, auch wenn es sein Leid bedeutet. Kommen wir zur letzten Versuchung, die Verse 9 bis 12. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier herunter. Denn es heißt doch in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Bei der letzten Versuchung hat der Teufel noch ein Ass im Ärmel. Und er verwendet jetzt selbst die Heilige Schrift, die Bibel, um Jesus zu versuchen. Und er sagt, er stellt ihn auf ein Dach des Tempels und er sagt zu ihm, spring herunter. Und er zitiert einen Psalm, Psalm 91, und er sagt, da heißt es, Gott wird dich beschützen. Er wird seine Engel werden dich tragen, dir wird nichts passieren. Und Jesus antwortet ihm wieder mit einer Parallele aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Und wieder machen wir den Schritt zurück zum Volk Israel, was in der Wüste ist. Und wir schauen in die Geschichte, aus der dieses Zitat stammt, auf den dieses Zitat hinweist. Und diese Geschichte finden wir in 2. Mose 17. Das Volk Israel ist immer noch in der Wüste unterwegs und erneut treffen sie auf einen Mangel. Sie haben kein Wasser mehr. Und was sie tun ist, sie fordern Gott heraus. Sie sagen, wenn Gott wirklich in unserer Mitte ist, dann soll er das jetzt mal zeigen. Mach mal Wasser. Du hast versprochen, wir sind dein Volk, du beschützt uns. Mach mal was. Zeig mal was. Sie fordern Gott heraus. Und das ist jetzt keine Frage an Gott aus einem Zweifel heraus, kannst du dich mir zeigen, sondern es ist, sie begeben sich in eine kritische Position und sie stellen sich hin und sagen, wenn du Gott bist, mach mal. Das ist wie wenn sie zu Gott kommen, vor seinen Thron, ihn da runtersetzen, so ein Stöckchen hinhalten und sagen, komm Gott, spring mal. Wenn du Gott bist, dann mach mal. Sie fordern Gott heraus. Sie setzen sich zentral und sagen, okay, ich entscheide jetzt Gott, was du machst. Du hast versprochen, für uns zu sorgen, mach mal. Gottes Wort, Gottes Versprechen nutzen sie für ihre eigenen Zwecke. Auch hier wieder ist es der Versuch des Teufels, Gott aus dem Zentrum zu vertreiben. Die eigenen Wünsche, die Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch hier reagiert Jesus anders als das Volk Israel, als die Menschen es hätten tun sollen. Und er ist ein perfekter Mensch und er erkennt die Lüge und er bleibt Gott treu und er weist sie von sich. Und der Teufel geht weg. Wir haben jetzt diese drei Versuchungen uns näher angeschaut und Jesus Reaktion. Und wir haben gemerkt, dass der Teufel Jesus immer wieder dazu bringen wollte, sich von Gott abzuwenden und zu sündigen. Und wir haben gemerkt, dass alle drei Versuchungen den einzigen Zweck haben, Gott aus dem Zentrum des Lebens zu verdrängen, sich selbst dorthin zu stellen, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche. Denn das ist der Kern. Das ist die Versuchung, die Herausforderung auch in unserem Leben. Die selbstbezogenen, egoistischen Gedanken. Und Jesus weigert sich, dem nachzugehen. Er ist bereit, ganz Mensch zu sein und sich diesen Versuchungen auszusetzen. Und er ist bereit, ganz Mensch zu sein, indem er Gott vertraut und Gottes Plan vertraut. Er ist bereit zu hungern, er ist bereit zu leiden, es in der Wüste auszuhalten. Er ist bereit, den Weg, den Plan Gottes und sein Wort zu befolgen, egal was es kostet. Und auch wir sind diesen Herausforderungen, diesen Versuchungen ausgesetzt. Wenn du in dich hörst, in einem Ort, wo es ruhig ist, und spürst deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse. Und du spürst diese Stimme vielleicht in dir, du hörst diese Stimme, die dir sagt, mach es dir einfach, nimm es dir. Und immer dann, wenn wir anstatt auf Gott zu vertrauen, es selbst versuchen und selbst unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, dann fallen wir auf die Versuchung des Teufels hinein. Und wir sind dazu herausgefordert, auf unser Leben zu schauen und zu prüfen, in welchen Bereichen wir eher uns und unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, anstatt Gott. Um uns dann an Jesus ein Vorbild zu nehmen und uns neu zu justieren, in die Ruhe zu gehen, in die Wüste zu gehen und auf Gott zu hören, uns ihm anvertrauen. Und weil sich Jesus in unsere Tradition stellt, Mensch wird, er diesen Versuchungen widerstanden hat, weil er dieser perfekte Mensch war, und sogar am Kreuz für uns gestorben ist, für unser Versagen, dadurch, dass wir es nicht schaffen. Darum ist Hoffnung da. Darum ist Rettung da. Das war Gottes Plan, dass Jesus in diese Welt kommt, ganz Mensch wird, diesen Versuchungen widersteht, der perfekte Mensch wird und für unsere Verfehlung, dadurch, dass wir es nicht schaffen, diesen Versuchungen standzuhalten, es zu schaffen und am Kreuz für unser Versagen zu sterben. Darum war Jesus ganz Mensch. Amen. Ich möchte zum Ende noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du dich klein gemacht hast, dass du Mensch geworden bist und dass du diesen Versuchungen, dass du dich diesem Leiden und diesen Sehnsüchtigen, die auch wir spüren in unserem Leben, dass du dich dem ausgesetzt hast, dass du das alles auch erlitten hast und dass du das durchgestanden hast, dass du Gott treu warst und an seinem Plan festgehalten hast. Danke, dass du am Kreuz für unsere Sünden, für unser Versagen, da wo wir es nicht schaffen, Gott treu zu sein, dass du für diese Fehler für uns gestorben bist und dass wir dadurch zu Gott kommen können, auch mit unseren Fehlern, dass dadurch Rettung möglich ist. Amen. Wir wollen jetzt